Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Freunde der gepflegten Unterhaltung und des philosophischen Nachdenkens, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Wir sind letztes Mal, ich würde schon sagen, recht steil eingestiegen, Peter, mit einer Nietzsche-Exegese, mit einem seiner bekanntesten Texte. Und du hast gesagt, sicher einer der wirkungsmächtigsten und der meistzitiertesten Texte von Nietzsche, mit diesem 125. Aphorismus, der tolle Mensch, der den Tod Gottes verkündet, die Botschaft vom Tode Gottes, ja, teilweise auch beklagt oder vermittelt auf jeden Fall. Und wir haben uns da tief vorgewagt in diesen Text. Und heute versuchen wir durchaus auf der Grundlage dieser Erkenntnisse ein bisschen weiter zu gehen noch und zu fragen nach Nietzsches, einerseits nach seinem Bild von Religion und Christentum auch, aber dann auch ganz spezifisch nach seinem Bild von Jesus Christus. Und da warten, das kann ich schon sagen, da warten einige Entdeckungen auf uns. Ich will vielleicht noch mal kurz anknüpfen, ohne jetzt alles zu wiederholen oder so, aber in der letzten Folge anhand dieser genialischen Erzählung vom tollen, vom verrückten Menschen, der auftritt am helllichten Tage und mit einer Laterne auftritt als symbolische Zeichenhandlung und die dann auch zerschlägt, um zu zeigen, es ist eigentlich dunkel geworden. Mit der Erledigung Gottes hat sich jegliche Orientierung erledigt. Und du hast das sehr schön gezeigt in der letzten Folge, dass es Nietzsche mitnichten nur darum geht, jetzt das Ende des christlichen Gottes zu verkünden, sondern dass er eigentlich feststellt, die gesamten Absolutbegriffe, die gesamten quasi Begriffsgötter der abendländischen Philosophie haben sich erledigt, haben sich erschöpft, haben sich aufgebraucht. Und das gilt auch für Begriffe wie Wahrheit und Vernunft. Deshalb lässt Nietzsche den tollen Menschen auch nicht vor die Gläubigen und die Kirchenmenschen treten, sondern vor diejenigen, die selber schon gar nicht mehr glauben, dass es Gott gibt, aber die immer noch an diesem einen Begriff der Wahrheit festhalten und die eben mit derselben dogmatischen Überzeugung, mit der die Kirche früher ihren Gott vertreten hat, jetzt die Nicht-Existenz Gottes behaupten. Und du hast schon, finde ich, sehr schlüssig gezeigt, dass Nietzsche eben nicht auftritt mit einer atheistischen Position, mit einem dogmatischen Atheismus, sondern dass er gerade auch diesen dogmatischen Atheismus noch einmal unterläuft und sagt, Leute, auch eine atheistische Position geht eben noch von diesen starken Begriffen der Wahrheit, der Vernunft aus. Und eigentlich stehen uns diese Begriffe nicht mehr zur Verfügung. Die alte griechische Metaphysik, die ganzen Vorstellungen des Guten, des Schönen, des Wahren, des Gerechten, des Göttlichen haben sich erledigt und jetzt stürzen wir in alle Richtungen. Und vielleicht können wir hier ansetzen. Du hast ja Nietzsche schon angekündigt und plausibilisiert, wenigstens ansatzweise, als den großen Propheten der Postmoderne. Und dieses Verlustiggehen des metaphysischen Horizontes ist, was die Postmoderne auszeichnet. Vielleicht kannst du von hier aus noch einmal den Gedanken aufgreifen, der Nietzsche auch im tollen Menschen so wichtig ist.
Ja, ich möchte das insgesamt nochmal aufgreifen und anknüpfen an das, was du gesagt hast. Also wir stehen hier bei einem Schlüsseltext der Begründung der These des Endes der Metaphysik. Mhm. Oder positiv formuliert der Begründung der These, dass wir eine nachmetaphysische Philosophie und auch Theologie brauchen. Mhm. Heidegger ist zu dem Konzept seiner nachmetaphysischen Theologie oder ja zu dem Konzept des Endes der Metaphysik gekommen durch die Studien über Nietzsche. Es gibt zwei Bände mit Nietzsche-Studien, in denen man sehr schön verfolgen kann, wie das ein Zwischenschritt für die Ausbildung seiner Spätphilosophie auch geworden ist, oder das Habermasche Konzept einer nachmetaphysischen Philosophie setzt auch genau hier an. Das heißt, wir stehen hier sozusagen vor dem Fundament modernen oder eben auch postmodernen Denkens letzten Endes, das in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt werden kann. Und wenn wir uns noch einmal dieser These oder dieser, jetzt muss man ja ganz vorsichtig formulieren, nicht der Position des tollen Menschen, sondern dieser Geschichte zuwenden, dann wäre eben gerade wichtig, Stichwort Depotenzierung, des Erkenntnisanspruches, der uns hier begegnet, dass wir es nicht mit einer neuen Position zu tun haben. Schon das ist ja der Grund dafür, weshalb man Nietzsche nicht Atheismus oder so etwas vorwerfen kann, sondern diese nietzschische Erzählung fragt im Grunde, sind solche Positionen überhaupt noch zu rechtfertigen?
Ja.
Und wenn ja, wie sind sie zu rechtfertigen? Ganz egal, ob sie theistisch, atheistisch oder religiös oder wie auch immer reduktionistisch sein sollten. Was Nietzsche fragt, nicht behauptet, aber fragt, wie könnt ihr denn überhaupt an solchen Erkenntnisansprüchen traditioneller Art noch festhalten?
Ja.
Deshalb ist er auch kein Atheist. Er ist auch kein Nihilist. Er stellt im Grunde etwas fest und kündigt etwas an. Übrigens, das ist natürlich der Ehre viel zu viel. Wenn ich sage, dass Nietzsche als Prophet der Postmoderne gelten kann, dann beziehe ich mich damit auf einen anderen Philosophen, einen sehr bekannten, sehr wichtigen italienischen postmodernen Philosophen, den Herrn Vattimo, der vor kurzem verstorben ist. Und seine Nietzsche-Deutung, auch seine Deutung letzten Endes dieses Aphorismus 125. Und die Wahrheitsfrage begegnet uns bei Nietzsche von daher in einer völlig neuen Radikalität. Wir fragen ja auch danach, was bedeutet das Ganze eigentlich für uns heute?
Ja.
Es wäre ja schön, wenn Nietzsche sagen würde, Gott existiert nicht. Es gibt keinen Gott. Es ist nichts einfacher, als mit solchen Positionen fertig zu werden. Ja, einfach indem man sie fragt, ja, was für Argumente hast du denn jetzt letzten Endes dafür? Die Frage ist nicht, was ist Wahrheit? Hat der christliche Glaube recht oder nicht? Nietzsche stellt uns vor eine viel radikalere Wahrheitsfrage, nämlich vor die Frage, gibt es überhaupt Wahrheit? Gibt es die Wahrheit? Es gibt viele individuelle Wahrheiten. Einfach deshalb, weil ich keine Gründe habe, den Wahrheitsanspruch eines anderen letztlich in Frage stellen zu können. Das kann er mit mir genauso machen wie ich mit ihm. Also, das wäre dann das postmoderne Toleranzdenken. Lassen wir uns am besten in Ruhe. Es hat ja letzten Endes doch keinen Sinn. Mhm. In der Nacht sind alle Katzen grau. So. Mhm. Das ist die nihilistische Konstellation. Und die eigentlich verzweifelte Frage auch in diesem Aphorismus ist, gibt es eine Alternative? Wie können wir rechtfertigen, dass es Wahrheit gibt? Also, dass wir überhaupt das Recht haben, von Wahrheit im Singular zu reden. Ja. Und ich muss sagen, diese Frage macht mir Nietzsche ganz besonders wertvoll, weil ich nämlich den Eindruck habe, hier werden wir herausgeholt von einer Banalisierung des christlichen Glaubens. Also wenn ich mir die letzten Debatten, die letzten Jahrzehnte anschaue, diese ganzen Konzepte interreligiöser, pluralistischer oder inklusivistischer oder exklusiver Religionstheologie und so weiter, das sind ja jetzt nicht letztlich wirklich die Fragen, um die es geht, sondern die entscheidende Frage muss lauten, wie rechtfertigen wir die in der Mitte des christlichen Glaubens stehende Behauptung, dass es die eine Wahrheit gibt? Und dann reicht nicht, den christlichen Glauben so oder so als Position darzustellen, sondern es ist eben nötig, die Wahrheit anders ins Spiel zu bringen als positionell.
Ja.
Ja. Und damit stehen wir ja unmittelbar auch vor der Verkündigungsaufgabe. Wir stehen vor, ich rede jetzt einfach mal auch ein bisschen munter theologisch, das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, vor dem, was das hebräische Wort für Wort bedeutet. Da war, ist nämlich Wort und Ereignis. Mhm. Ja, der Hebräer macht keine Worte. Für den Hebräer sind Worte Ereignisse und Ereignisse sprechen als solche. Ja, und das Ereignis Gottes in Jesus Christus ist eben nicht nur ein Logos im griechischen Sinne, Worte gibt's viele, sondern ist eben ein Heilsereignis. Ja. Und heute ging es darum, eben den christlichen Glauben so zu präsentieren, dass wir nicht sagen, ihr dürft all den anderen da nicht glauben, die vertreten falsche Positionen. Das ist nicht unser Problem, sondern dass wir sagen, es gibt hier das Ereignis von Heil. Wir können anschließen an die Heilsverbindungsstrich-Geschichte, die Gott in Jesus Christus begonnen hat, die schon im Alten Testament ihren Ursprung hat und die bis heute fortgeführt werden kann und von der ihr Teil werden könntet. Also ich kann das ja jetzt auch nur andeuten und das ist auch sicherlich nicht das Einzige, was dazu zu sagen ist. Aber diese Wahrheitsfrage Nietzsches fordert uns in einer fundamentalen Weise heraus. Und die klassischen logozentrischen Mittel der Theorienbildung, wir müssen halt doch mal andere Dogmatiken schreiben oder so etwas, ja. Das wird nicht ausreichen, um auf diese nihilistische Infragestellung letzten Endes zu antworten.
Ja, ja. Jetzt bist du mir fast davon galoppiert, ja. Aber wir kommen auf diese, ich hoffe, wir kommen auf diese Fragen auch auf diese theologischen Konkretionen noch einmal zurück. Aber ich fand das jetzt sehr wichtig, dass du das nochmal, und lass es mich nochmal zuspitzen. Ja. Letztes Mal haben wir schon drüber gesprochen und implizit ist das schon vorgekommen. Aber ich finde das ganz wichtig, dass Nietzsche eben zu intelligent, zu schlau, zu scharfsinnig ist, um ihn in diesen klassischen Selbstwiderspruch einer dogmatisch-relativistischen Position hineinzulaufen. Mhm. Also was man dann heute gerne mal so auch so populär apologetisch sagt, wenn jemand sagt, ja, alles ist relativ, Wahrheit ist relativ, ja. Und dann sagt man, ja, das widerspricht genau. Sich ja selber, dann sagst du ja eigentlich, du sagst, es gibt keine Wahrheit und das ist die Wahrheit. Ja, ja. Damit hast du dir selber widersprochen. Ja. Ergo, jeder Wahrheitsrelativismus ist in sich nicht konsistent, in sich selbst widersprüchlich und von daher vom Tisch. Das ist eben gerade nicht die Schneise, die Nietzsche mit dem tollen Menschen schlägt. Deshalb haben wir so aufmerksam gemacht auf diese Selbstdepotenzierungen. Ja. Also er macht sich gerade nicht für einen dogmatischen Wahrheitspluralismus stark und sagt, es gibt diese eine Wahrheit nicht, es gibt ganz viele und ich verkündige euch das als neue Wahrheit, sondern er erzählt eine Geschichte eines verrückten Menschen vom Hörensagen. Und da merkt man so diese ganzen Depotenzierungen, mit denen vermeidet er gerade, diesem klassischen Selbstwiderspruch ins Messer zu laufen.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch ein Vorwurf, den man bestimmten postmodernen Positionen, Philosophien machen kann. Ja. Lange nicht allen, aber einigen, die eben genau das vertreten, zu sagen, es gibt ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es verschiedene, viele Wahrheiten gibt. Und genau solchen Positionen wird durch den tollen Mensch, wenn er ihn ernst nimmt, eben das Wasser abgegraben, weil sie eben immer noch eine Orientierungsmöglichkeit voraussetzen. Und ich finde bei Nietzsche jetzt auch bei dem tollen Menschen diese Geschichte deshalb so wahnsinnig spannend, weil sie uns von allen Ismen entkleidet. Eben auch der Atheismus ist keine Möglichkeit. Auch die Wissenschaftsgläubigkeit ist keine Möglichkeit. Wir müssen einfach einsehen, dass wir auf uns selbst geworfen sind. Die Zitate haben wir ja alle vorgetragen. Und dass die offene Frage ist, ob wir diese Herausforderung in die Stelle Gottes, des traditionell Absoluten einzutreten, ob wir der überhaupt gewachsen sind. Und alles, was wir oder vieles von dem, was wir in den letzten Jahrzehnten erleben, in westlichen Gesellschaften, die sich ja ganz bewusst nicht mehr traditionell orientieren, lässt uns fragen, ob diese Frage Nietzsches nicht berechtigt ist. Ja, also wenn soziologisch Herr Reckwitz Gesellschaft der Individualitäten, ja, oder politisch deutlicher gefragt, was hält eigentlich diese Gesellschaft noch zusammen? Ist es eigentlich nicht verfehlt, von der Gesellschaft zu reden? Ist das nicht im Grunde ein neuer, noch soziologischer Gott, den wir nun noch nicht entmythologisiert haben? Wir tun ja dann so, als wenn es die Gesellschaft gäbe, wenn wir den Begriff gebrauchen. De facto sagt uns die Milieuforschung und die moderne Soziologie, die Gesellschaft ist restlos fragmentiert und segmentiert. Es gibt halt Milieus, die leiten, und es gibt andere, die sich zurückziehen und mit dem ganzen Laden nichts mehr zu tun haben wollen, und daraus entstehen dann die politischen Regelungsprobleme. Also diese Diagnose Nietzsches ist unglaublich aktuell. Und ich verstehe sie auch als Ruf nach einem Christentum, nach einem christlichen Glauben, und das kann dann die Brücke zu dem nächsten sein, das nicht positionell ist. Und dass auch der Versuchung widersteht, der viele heute nicht widerstehen, zu sagen, wir brauchen halt nur einen neuen Fundamentalismus. Wir müssen nur zurück zu den Wurzeln. Wir müssen nur wieder beginnen, an das zu glauben, woran wir früher geglaubt haben. Und das Entscheidende ist, dass wir keinerlei Zweifel und Fragen mehr zulassen und dass wir das einfach für wahr halten, was wir haben. Kann man machen? Aber das löst nicht die Fragen, vor denen wir hier stehen, und es beantwortet nicht die Fragen, auf die wir bei Nietzsche stoßen.
Ja, und es ist natürlich auch wieder eine Form der Selbstdurchsetzung.
Ja, klar.
Und das ist, vielleicht darf ich diesen Zwischenschritt noch einfach, um das noch schärfer zu stellen, bevor wir auf die faszinierenden Aussagen Nietzsches zu Jesus Christus selber kommen. Aber das noch einmal herausstellen, die primäre Konsequenz aus dieser völligen metaphysischen Orientierungslosigkeit des Menschen nach dem Tode Gottes. Du hast es letztes Mal gesagt, der Mensch wird auf sich zurückgeworfen. Ja. Er muss die Stelle Gottes einnehmen. Er ist selber das Absolute. Und man könnte jetzt die zynische Konsequenz daraus ziehen, ja, wenn es keine Wahrheit gibt, wenn es keine verbindlichen Allgemeinbegriffe mehr gibt, ja, dann muss, darf und soll jeder sie selbst definieren und versuchen, sich dem anderen gegenüber möglichst durchzusetzen. Dann hat jeder seine eigenen Begriffe, jeder seine eigene Vernunft, oder, wie du das jetzt vorhin soziologisch angedeutet hast, dann zerfällt die Gesellschaft in Milieus und Submilieus mit ihren je eigenen Rationalitäten und Interessen und Identitäten, und die müssen dann quasi kämpfen dafür, dass sie ihre Interessen durchsetzen können, zur Not auf Kosten anderer.
Ja.
Und dann gibt es quasi diesen stark fragmentierten Kampf, in dem es nicht so sehr darum geht, die allgemein verbindliche Wahrheit zu finden oder Vernunft zu finden, sondern einfach eigentlich Machtinteressen durchzusetzen. Das ist jetzt quasi das apokalyptische Szenario, das man auf dem Hintergrund des tollen Menschen von Nietzsche stricken könnt.
Ja, aber für wesentliche Teile unserer Gesellschaft, die abgehängt haben, ist das ein Witz, wenn wir vor Wahlen von einer liberalen Demokratie sprechen mit Mitbestimmungsmöglichkeiten. Die haben sich lang verabschiedet und sagen, das ist eine Inszenierung von bestimmten Leuten, die ihre Interessen, die in den entsprechenden Positionen sitzen und ihre Interessen durchsetzen. Und das gibt mir das Recht, meine Interessen ganz genauso durchzusetzen. Also aus nietzscheanischer Perspektive wirkt das alles nochmal sehr viel deutlicher und ehrlich gesagt auch bedrohlicher und stellt nochmal die Frage von dem, wie kann man eigentlich das Ganze neu zusammenhalten? Nicht durch eine Beschwörung der Demokratie, nicht durch die Beschwörung der Richtigkeit von bestimmten Positionen. Man kann das versuchen, man kann es auch mit Gewalt durchsetzen, das passiert ja an vielen Stellen, aber das ist nicht überzeugend und das ist auf Dauer nicht tragfähig.
Ja, und jetzt haben wir quasi diesen Hintergrund nochmal aufgerollt. Und das Faszinierende ist jetzt, dass Nietzsche bei allem, wie soll man sagen, prophetischen und apokalyptischen Bewusstsein, das er mitbringt, dann an bestimmten Stellen eine
eine Spur verfolgt, wenn er auf Jesus, auf Christus zu sprechen kommt, eine Spur verfolgt, die irgendwie quasi zwischen diesen Machtinteressen und Selbstdurchsetzungsversuche hindurch oder sie unterläuft und Nietzsche sich davon faszinieren lässt, bei aller, das können wir vielleicht auch noch einholen dann, bei aller Kritik an Religion und institutionalisierter Kirche und so weiter, aber da bricht bei ihm etwas auf oder da macht er Entdeckungen. Und ich fände das, ich habe das bei dir zum ersten Mal so gesehen und ich würde dich bitten, das doch ein bisschen zu entwickeln, wie Nietzsche diesem Jesus begegnet.
Mhm. Ja, ich greife mal ganz vor auf das Jahr 1889. Dort schreibt er in einem der bekannt gewordenen sogenannten Warnbriefe an Meta von Sales, eine Freundin: Die Welt ist verklärt und Gott ist auf der Erde. Sehen Sie nicht, wie alle Himmel sich freuen? Das ist auch beim späten Nietzsche die Haltung. Und die Frage ist, wie kommt er dazu? Und da wollen wir uns anschauen, einen Text aus dem Antichristen. Der bekannte Literaturwissenschaftler und Germanist Detering hat ein Buch geschrieben über diesen Abschnitt im Antichristen und hat deutlich gemacht, auch durch die Analyse des biografischen Kontextes, Tagebuchnotizen und so weiter, dass Nietzsche sich in einer Situation befand, zu resümieren, was ist denn jetzt eigentlich die Quintessenz meiner Philosophie? Was will ich sagen? Worauf will ich hinaus? Und eine entscheidende Einsicht, und da gibt es so verschiedene Promotionen, die das auch sehr schön deutlich machen, ist, dass bei Nietzsche der Wille zur Macht eine ganz zentrale Kategorie ist. Also wir scheuen uns die ganze Zeit, ihn auf eine Position zu bringen, aber das wird ihm immer wieder deutlich. Der Wille, wir hatten das auch in der letzten Folge schon, der Wille, sich durchzusetzen, ist dem Menschen von Natur aus einfach eigen. Und die zerstörerischen Konsequenzen der Verdrängung des anderen, des Umschreibens des anderen, die sind ihm natürlich klar. Und die Frage, die er sich in einer bestimmten Situation, als er den Antichristen, ausgerechnet den Antichristen schreibt, der die schärfste Religionskritik, die schärfste Christentumskritik beinhaltet, ist: Gibt es eigentlich eine Alternative zu diesem alles dominierenden Willen zur Macht?
Ja.
Also diese Ausgangsfrage muss man jetzt im Blick haben. Ja. Und dann gibt es eine etwa 10-seitige Passage. Wenn man sie liest, merkt man, dass da jemand wie verrückt einfach niedergeschrieben hat. Wie im Trance sind diese Zeilen formuliert, mit ganz vielen Pünktchen, mit ganz vielen Assoziationen. Man merkt, wie es aus Nietzsche an dieser Stelle herausdringt. Eigentlich müssten wir diesen Text im Zusammenhang lesen, aber wir haben jetzt mal verabredet, dass ich nur einige Passagen lese. Und das Spannende ist, dass Nietzsche eben hier Jesus als die große, die einzige, die wirkliche, die gelebte Alternative zu diesem destruktiven Wille zur Machtkonzept präsentiert.
Ja.
Und ich bringe mal ein paar Zitate.
Unbedingt, ja, sehr gerne.
Jesus als der Typus neuen alternativen Lebens. Also Zitat: Der Glaube, der hier laut wird, ist kein erkämpfter Glaube, also keiner, der sich durchsetzt gegen andere. Er beweist sich nicht, leistet keine theoretisch-philosophische Arbeit. Er lebt kursiv, ja? Man könnte mit einiger Toleranz im Ausdruck Jesus einen freien Geist nennen. Er macht sich aus allem Festen nichts. Das Wort tötet. Alles, was fest ist, tötet. Der Begriff, die Erfahrung, Leben, wie er sie allein kennt, widersteht bei ihm jeder Art Wort, Formel, Gesetz, Glaube, Dogma. Das ist natürlich bezogen auf das Neue Testament, wo man das wahrnehmen kann. Ja, wir müssen da vielleicht auch noch mal ein bisschen reden. Aber Jesus überschreitet alle religiösen Grenzen, auch alle kulturellen Grenzen. Er hat den Kontakt mit dieser stadtbekannten
Frau mit einem sehr, sehr schwierigen Ruf. Und er lässt es sich gefallen, dass diese Frau ihre Haare öffnet und sich ihm zuwendet und sich ihm in dieser Weise nähert. Und die Pharisäer sind entsetzt und sagen, wie kann das denn sein? Checkt er denn nicht, mit wem er da zu tun hat? Und für Jesus ist das eben Leben. Ist das das Leben gegen Gesetz, Glaube, Dogma? Er sieht den Menschen. Ja. Und er sieht nicht die Regeln, die Rituale, die Normen, die im Grunde Menschlichkeit einschränken. Zitat, das Verneinen ist eben das ihm ganz Unmögliche. Wir denken an Kant, ja. Die Sünde, jedwedes Distanzverhältnis zwischen Gott und Mensch ist abgeschafft. Und eben das ist die frohe Botschaft. Also er verkündet eben nicht das Gericht, nicht Moralität, sondern in ihm selber, das ist Nietzsches Pointe bei dem Ganzen, ist eben diese Distanz zwischen Gott und Mensch abgeschafft. Mhm. Wir denken an die Gastmähler, die ja für Jesus kennzeichnend sind und wo er Zöllner und Sünder und alles gesocks mit dem sonst die Gesellschaft, die gute Gesellschaft nichts zu tun, gesocks in Anführungsstrichen, ja. nichts zu tun haben will, in seine Gemeinschaft zieht und sagt, so wie ich mit euch Gemeinschaft habe, so hat Gott mit euch Gemeinschaft. Das Leben des Erlösers, Zitat, war nichts anderes als diese Praktik, diese Kursiv. Und Praktik heißt eben auch, hier macht jemand keine Worte, hier realisiert er das Reich Gottes. Diese Praktik, Zitat, allein führt zu Gott, sie eben ist Gott. Mhm. Ist Gott. Hier realisiert sich Gott. Am Gekreuzigten liest Nietzsche ab, nicht sich wehren. Nicht zürnen, nicht verantwortlich machen, auch nicht dem Bösen widerstehen, ihn lieben. Sogar am Kreuz gilt das. Nietzsche entdeckt für sich Christus als Antitypos zum alles bedrohenden, alles bestimmenden Willen zur Macht. Und das Fazit ist dann, im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz. Hm. Bloß die christliche Praktik, ein Leben so wie der am Kreuze starb, es lebte, ist christlich. Aber er sagt dann immerhin auch, Zitat, heute noch ist ein solches Leben möglich. Die Instinktausschließung aller Abneigung, aller Feindschaft, aller Grenzen und Distanzen im Gefühl, die Liebe als einzige, als letzte Lebensmöglichkeit. Ja. Ja, das sagt er mit Blick auf Christus. Also hier öffnet sich die Alternative zu dem, was ihm rein menschlich eigentlich unumkehrbar oder unumgehbar zu sein scheint.
Ich finde das absolut faszinierend, gerade aus dem Munde Nietzsche, gerade in seiner berüchtigten Schrift Der Antichrist. Und es hat auch in dem Sinne etwas Heilsames oder etwas Hoffnungsvolles, als ich sagen muss, diese Perspektive Nietzsches, dieser Wille zur Macht, wenn man sich das mal zu Gemüte führt, dann kann das, der führt das ja auch zu einer Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das hat ja leider sehr viel für sich. Also man kann in allen möglichen zwischenmenschlichen Interaktionen, leider auch in ganz vielen, vielen kirchlichen Handeln und natürlich auch in Talkshows und wo auch immer, wenn man sensibilisiert ist dafür, dann sieht man, wie oft sich eigentlich menschliches Handeln, Reden und Argumentieren auf diesen Nenner bringen lässt. Da versuchen sich Menschen um jeden Preis durchzusetzen. Da ist die Selbsterhaltung, die Selbstdurchsetzung, die Selbstrechtfertigung ist an erster Stelle. Da geht es dann doch irgendwo nur vermeintlich um Vernunft, um Wahrheit, um Rationalität oder um etwas Größeres. Letzten Endes sind da Subjekte, die versuchen, ihren Willen zur Macht zur Geltung zu bringen. Und wenn das letzte Wort wäre, dann wären wir in einer unglaublich auch zynischen und irgendwo auch sinnlosen, in eine sinnlose Welt
geworfen. Und ich finde das faszinierend, dass Nietzsche selber wenigstens andeutet, dass er gerade in der Figur von Jesus eine subversive Alternative sieht zu dieser Selbstdurchsetzung. Mhm. Da tritt einer auf mit eigentlich, man könnte sagen, mit jedem Grund und jedem Recht, sich selbst durchzusetzen, und er verzichtet gerade darauf.
Ja. Bei dem, was du gerade eben geschildert hast, das fängt ja an mit der Selbstinszenierung. Ja, ich bekomme eine Bühne und mehr oder weniger geschickt bemühe ich die, nutze ich sie. Und Nietzsche macht deutlich, daran hat Jesus überhaupt kein Interesse. Er selbst hat kein Interesse an Selbsterhaltung. Er formuliert auch keine Ansprüche. Interessante Parallele, die du vielleicht nachher noch durch Schlatter ergänzen kannst. Wir haben ja in der neutestamentlichen Wissenschaft diese seltsame Entdeckung, dass Jesus erst ganz zum Schluss im Verhör vor dem Hohen Rat, als er gestellt wird, bist du der Sohn des Höchstgelobten, für sich die Gottessohnschaft beansprucht. Und das während seines ganzen irdischen Auftretens, in seinem ganzen Leben, er solche Ansprüche überhaupt nicht stellt. Und das, ich finde, die Nietzsche löst die Frage auf oder beantwortet die Frage, warum ist das eigentlich so? Weil nicht er für sich im Mittelpunkt steht, wie es für die klassischen messianischen Figuren immer der Fall ist, sondern weil er selber mit seinem ganzen Leben ein Hinweis sein möchte und ist ein praktizierter Hinweis auf die Realität, aus der er lebt und die in ihm manifest wird. Ja. Also das sogenannte Messias-Geheimnis in den William Rede in den Evangelien, nicht? Der hat das erste Mal ja formuliert, und viele konservative Theologen hören das gar nicht gern. Die gucken dann da drauf, wo eben dann doch Jesus mal als Gott bezeichnet wird und so weiter. Nein, es hat einen theologischen Grund, dass Jesus an dieser Stelle so zurückhaltend
ist. Das ist eine gute auch biblisch-theologische Zuspitzung. Das hat mich immer aufgeregt. Früher hat mich das immer genervt. Ja, warum sagt er es nicht gerade heraus? Ja. Warum muss man die Stellen mit der Lupe suchen, in denen Jesus auch nur andeutungsweise die Gottessohnschaft für sich in Anspruch nimmt? Warum macht er es uns so schwer, ihn als Gottessohn zu verteidigen? Hätte er das nicht klar und simpel und gerade heraus sagen können? Und da ist dann eben nicht verstanden, dass die Art der Gottessohnschaft, dieser Gott der Liebe ist, sich gerade dadurch auszeichnet, dass er sich eben nicht selbst als Gott inszeniert, dass es quasi eine programmatische Selbstzurücknahme ist im Namen der Liebe, und dass ausgerechnet Nietzsche diese Art der Liebe als einzige alternative Lebensmöglichkeit jenseits des Willens zur Macht herausstellt, ist jetzt wirklich bemerkenswert.
Ja. Paulus knüpft daran an. Es gibt eine denkwürdige Stelle im ersten Korintherbrief. Wir verkündigen nicht uns selbst. Finde ich eine Wahnsinnsaussage, ja. Wenn man so an den normalen Verkündiger oder Hauptamtlichen gar denkt, das ist doch gerade eigentlich Position beziehen, für die Wahrheit eintreten und natürlich auch deutlich machen, dass man die exklusiv hat und so weiter oder vielfach exklusiv hat. Karl Barth hat das in einem wunderschönen Bild deutlich gemacht. Er verweist auf dieses Bild von Lukas Carnach, von Johannes dem Täufer mit dem überlangen Finger.
Ja, genau.
Ja, und sagt, das ist die Funktion christlicher Theologie und christlicher Kirche. Sie weist von sich selbst weg auf das, von woher sie lebt. Mit anderen Worten, wir sind gar nicht wichtig. Und im Kontext johannäischer Theologie, Jesus sucht die Ehre des Vaters. Und gerade darin besteht seine Autorität als Gesandter, als Sohn, als der vom Vater kommt. Oder umgekehrt, in dem Moment, wo Menschen, auch Christen, sich selbst in den Mittelpunkt stellen, dürfen wir davon ausgehen, dass wir diesen Personen und ihren Botschaften mit der größten Vorsicht zu begegnen haben.
Ja.
Um es mal ganz konkret zu machen.
Ja. Du hast an einer Stelle, hast du auf Josef Simon verwiesen, der ein großer Nietzsche-Kenner, und ich
ich würde dich bitten, das nochmal auszuführen. Er hat Nietzsches Bild von Jesus auf diesen Nenner gebracht. Jesus begegne nach Ansicht von Nietzsche dem Menschen ohne Begriff. Und ich würde dich bitten, weil auf dem Hintergrund der letzten Folge die großen Begriffe, die mächtigen Begriffe, die allmächtigen Begriffe sind zerbrochen. Und jetzt fast, das ist ja kein Zitat von Nietzsche, aber ich glaube eine angemessene, sinngemäße Wiedergabe seines Jesusbildes. Nach Nietzsche begegnet Jesus den Menschen ohne Begriff. Was heißt das, Menschen ohne Begriff zu begegnen?
Ja, also ich versuche gerade nochmal ein Zitat zu finden, in dem das vielleicht sogar ein Stück weit deutlich wird. Das Wort tötet. Das meint natürlich auch, der Begriff tötet. Alles, was fest ist, tötet. Und Jesus widersteht jeder Art Wort, Formel, Gesetz, Glaube, Dogma. Also ich finde es eine wahnsinnige Formulierung von Simon, weil sie in meinen Augen tatsächlich auch das wiedergibt, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Er hat sie nicht kategorisiert. Ja. Er hat eben nicht gesagt, ich vertrete hier eine Rassentheorie und das sind Schwarze, das sind Frauen, das sind Pharisäer, das sind Sadduzäer und dementsprechend verhalte ich mich zu ihnen, sondern er begegnet ihnen als Mensch in einer absoluten, nicht überbietbaren Unmittelbarkeit, ja. Nicht vermittelt durch Begriffe. Da begegnet mir jetzt ein alter, weiser, weißer Mann. Den muss ich sowieso nicht ernst nehmen. Oder da begegnet mir eine blonde Frau, die muss ich auch nicht ernst nehmen. Jetzt können wir 1000 Vorurteile letztendlich. Ein Flüchtling, ein Migrant, einer der, ich gehe durch Pforzheim, durch die Innenstadt und denke, ach, so viele Araber und so weiter und so weiter. Das ist das, was bei Jesus fehlt. Jesus sieht den Menschen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Er sieht ihre Not, er sieht ihre Lage. Und er wendet sich ihnen unmittelbar zu. Ja, und die Frage, die dabei natürlich entsteht, wie kann er das? Ja. Mhm. Und da die Antwort von Nietzsche ist, weil, jetzt nicht romantisch, weil er sie liebt. Mhm. Ja, das ist eben Liebe, Menschen ohne Begriffe zu begegnen. Das heißt, auch nicht zu kämpfen, auch nicht um Anerkennung beim anderen zu kämpfen, dem Bösen nicht zu widerstehen, haben wir ja eben auch gesehen. Mhm. Ja, danach zu gucken, dem Bösen nicht widerstehen, heißt doch, ich bin mir nicht wichtig, sondern meine Mitteilung an den anderen ist wichtig.
Ja,
ja? Mitteilung des Lebens an den anderen. Und ich glaube, wenn man von Jesus in irgendeiner Weise als Lebensfürst reden will, dann ist es dieses Leben, das sich in den Beziehungen, in der Kommunikation mitteilt an den anderen.
Ja.
Sofern er oder sie das zulässt.
Ja. Ich fand das einfach ein faszinierendes Stichwort, diese begrifflose Begegnung mit anderen Menschen, gerade auf dem Hintergrund eben dieser machtkritischen Analyse, auch Nietzsches, dass wir eben dazu neigen, diesen Willen zur Macht zur Geltung zu bringen und man könnte eben auch sagen, dass wir dazu neigen, Menschen unter unsere Begriffe zu bringen.
Richtig,
also genau. Wir sind diejenigen, die mit unseren Begriffen die Wirklichkeit einteilen, das ohne jetzt unnötig noch einmal irgendwie Kant-Polemik zu betreiben, aber eben sein so eine Rassentheorie oder überhaupt ein Begriffssystem, das so festgefügt ist und eigentlich sich als alternativlos darstellt, das neigt halt dazu, andere Menschen unter die eigenen Begriffe zu bringen, bis zu dem Punkt, wo man sie gar nicht mehr wahrnehmen kann, ohne sie vorher auf die eigenen Begriffe zurechtgestutzt zu haben.
Ja.
Und dass Nietzsche das zumindest sinngemäß herausstellt, dass es Jesus offenbar gelungen ist, Menschen nicht unter die eigenen Vorbegriffe zu unterwerfen, sondern ihnen begrifflos zu begegnen. Ich finde das ehrlich gesagt auch für heutige gesellschaftliche Auseinandersetzungen eine unglaublich fruchtbare Inspiration.
Ja, yeah. Ich komme wieder auf meinen Lieblingsphilosophen zu sprechen, Levinas. Levinas, der genau in diesem begrifflichen Umgehen miteinander eine der Ursachen für den Holocaust gesehen hat. Und dann weiter fragt, also das eine sind deutsche Menschen, das andere sind unter Menschen. So, das heißt, ich interpretiere das, was mir begegnet, bringe es unter meine Begriffe und handle entsprechend. Ja. Und dann kommt bei ihm diese sehr, deshalb schätze ich ihn auch so sehr, fundamentale Kritik. Und er fragt dann, wo beginnt das Ganze? Letzten Endes mit den Kategorien von Aristoteles. Nicht mit den konkreten Kategorien, sondern mit diesen Förmchen bilden. Ja, also die Vorstellung, dass ich die gesamte Wirklichkeit in irgendein System presse, System hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, warum Nietzsche das nicht tut, in ein System bringe und natürlich dementsprechend dann letzten Endes auch handle.
Ja.
Und dass man darauf verzichtet und bei Levinas, der ja auch stark von Friedrich Nietzsche herkommt, ist dann die Alternative, dass er sagt, wir müssen im Grunde zu dieser Unmittelbarkeit, er sagt, Ethik muss die neue Priorität haben, nicht die Ontologie, sondern die Ethik. Wir müssen zu der Unmittelbarkeit zurückkommen, die sich einstellt, wenn ich einem anderen Menschen begegne.
Ja, ja.
Und dafür wäre Jesus nach Nietzsche der Prototyp.
Ja. Also da warten tatsächlich ungeahnte Entdeckungen, wenn man Nietzsches Jesusbild sich genauer anschaut. Man muss dann allerdings sagen, dass Nietzsches Faszination für Jesus sich nicht auf Paulus überträgt, sage ich jetzt mal, dass er mit Paulus umso härter ins Gericht geht und in der Folge dann natürlich auch mit dem Christentum oder der Kirche. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen, auch um das Bild zu vervollständigen, ein bisschen weitergehen noch.
Ja, also es gibt gerade auch im Antichristen in der zweiten erweiterten Auflage, das kann jeder mal durchlesen, ist ja auch sehr bekannt, Gesetz wieder das Christentum, nicht? Dann formuliert er da Paragraphen, die den 10 Geboten nachempfunden sind. Und das atmet einen Hass. Das atmet eine letzte Ablehnung. Und das hat natürlich auch manche Missverständnisse dann einen gewissen Vorschub gegeben. Wenn man jetzt guckt, worum geht es eigentlich, dann findet man bei Nietzsche eine Aversion gegen ein moralisches Christentum. Und dieses moralische Christentum findet er in Paulus selber symbolisiert. Wir haben ja eben gesehen, dass Nietzsche sehr wohl sagen kann, die Praktik Christi, die ist auch heute noch möglich. Also diese Nachfolge ist möglich, dieses Ereignen des Reiches Gottes, in dem Gott dann selber auch sich manifestiert. Aber das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben der Paulus, der Erfinder der Christlichkeit. So nennt er das dann letzten Endes. Du hast eben von den Institutionen gesprochen. Aber es geht auch um Theologie. Es geht um dieses Aufflaschenziehen. Es geht um den Platonismus, den er dem Christentum vorwirft. Ja. Das ist natürlich jetzt auch 19. Jahrhundert. Ob er heute noch genauso reden würde, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite gilt, es gab im Grunde nur einen Christen und der starb am Kreuz. Und auf der anderen Seite wirft er dem Christentum vor, dass es lebensfeindlich ist.
Mhm.
Das ist der zentrale Vorwurf. Also mit dieser ganzen Jenseitsorientierung, das Übergehen des Lebens, das Übergehen der vitalen Kräfte, diese Verbotskasuistik, das Aufrichten von Verbotsschildern, die These, dass das Diesseits ja nicht das eigentliche Leben ist, sondern dass das erst im Jenseits kommt. Und das Lebensverneinende, dass das Resultat ist, ja. Ein berühmter Ausspruch von Nietzsche, der es sehr schön auf den Begriff bringt, ist Christentum ist Platonismus fürs Volk, ja. Mhm. Platonismus versteht man nicht unbedingt, aber Christentum ist eben die Variante für das Plebs, das eben daran dann letzten Endes auch lebt. Mit all den lebensverneinenden Konsequenzen. Ein Satz noch. Und das betrifft dann eben auch die Moralität. Das wird oft missverstanden. Nietzsche ist in gar keiner Weise unmoralisch. Es gibt ganz viele moralische Aussagen von ihm. Aber er kämpft gegen eine Moralität, die doppelbödig ist, die lebensfeindlich ist und die sich auch widerspricht. Also die zentrale Kritik in der Genealogie der Moral lautet, ihr tretet für das Schwache ein und wehrt euch gegen die Starken. Dabei verbünden sich im Christentum die Schwachen gegen den Starken und überwinden ihn, indem sie den Starken ihre Herdenmoral aufzwingen. Das ist ein zentraler Vorwurf. So.
Ja, ja. Aber diese Kritik verbindet Nietzsche interessanterweise eben nicht mit der Person von Jesus, auch diesen Moralismus und nicht. Diese Kasuistik und auch diese Weltflucht oder Jenseitsvertröstung, das verbindet er nicht mit Jesus, ja. Aber sehr wohl mit Paulus und der christlichen Tradition später dann.
Richtig, ja. Ja. Und der Christ, da kommen bei Nietzsche, das ist unglaublich spannend, also ein erheblicher Teil der modernen Topoi der Religionskritik des 20. Jahrhunderts ist bei ihm im Grunde vorgebildet. Also eine Aussage wäre auch, ihr macht die Menschen erst schlecht, dadurch, dass ihr diese Moralen eben formuliert. Und dann bietet ihr ihnen im Nachhinein eine Erlösung an, mit der ihr sie dann wieder unterwürfig macht. Und pardon, danach hast du jetzt noch nicht gefragt, aber ich sag's trotzdem, da ist was Wahres von dran.
Jo.
Ja. Und das ist ja auch eine Kritik etwa von feministisch-theologischen Entwürfen, dass sie sagen, das macht mich sehr nachdenklich, im Abendmahl zum Beispiel, in der Abendmahlsliturgie, ich weiß jetzt, was heißt, dieses Schuldbekenntnis, Sündenbekenntnis, ihr macht den Menschen klein, ihr zwingt ihn dazu, sich als Sünder zu bekennen und so weiter. Und dann bereicht ihr ihm hinterher das Brot des Lebens dar. Und kein geringerer als Herbert Schnädelbach, einer der führenden Philosophen in der Bundesrepublik, wirft dem christlichen Glauben eine negative Anthropologie vor. Und das solche Vorwürfe müssen wir ernst nehmen.
Ja.
Was für einen Eindruck vermitteln wir eigentlich vom christlichen Glauben? Haben wir es wirklich nötig, den Menschen moralisch klein zu machen? Mhm. Bedeutet die Aussage über das Sündersein des Menschen nicht in allererster Linie eine ontologische Auskunft? Die Auskunft, dass der Mensch die Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer, der den ihn erhält, verloren hat. Ist der Mensch deshalb unmoralisch, nur weil er jetzt nicht eine Beziehung zum lebendigen Gott hat? Also an solchen Stellen kann man, glaube ich, unglaublich viel von Nietzsche und Followern auch lernen.
Ja, ja, es gibt ja diese auch noch jüngere Kritik von Klaas Heusing, der das auch wirklich wahnsinnig zugespitzt und durchaus erinnernd an die Sprachgewalt Nietzsches, weil er auch ein in sehr starken Ausdrücken schreibender Theologe ist. Und er hat ja dieses Büchlein Schluss mit Sünde geschrieben und andere wirklich auch richtige Ausfälle gegen die Sündenverbiesterung der vor allem der reformierten Kirchenlehre. Er ist selber ein zutiefst gebranntes Kind von einem ganz richtig, also fundamentalistischen Calvinismus, der an der Total Depravity, der totalen Verdorbenheit, der restlosen Verdorbenheit des Menschen festhält und das quasi den kleinen Kindern schon einbläut. Und er geht da gnadenlos ins Gericht, schießt meines Erachtens natürlich dann auch übers Ziel hinaus. Aber da wird ja schon, das sind ja auch echte Erfahrungen, die da verarbeitet werden. Und das sind wirkliche auch Verkürzungen und auch Abgründe, die sich theologisch zuweilen auftun. Und Nietzsche hat das schon sehr klarsichtig aufgespießt.
Ja.
Ob er einem Paulus damit gerecht geworden ist, das lässt sich natürlich dann schon kritisch diskutieren. Aber dass er von Jesus her eigentlich zu einem alternativen Bild findet und versucht, das zu verteidigen, auch gegen die christliche Tradition, ist durchaus bedenkenswert.
Ja, und dieses Christusbild, von dem wir ja nur ganz wenig jetzt gerade zitieren konnten, ist ja durch und durch positiv. Wenn man das liest, dacht man, oh, solchen Menschen möchte ich begegnen. Und immer wenn ich diese Texte lese, habe ich die eine oder andere Assoziation von Bekannten und Freunden, wo ich denke, ja, deshalb sind die so wohltuend, weil ich den Eindruck habe, hier werde ich anerkannt, eigentlich egal, was ich mache und wer ich bin. Mhm. Hier nimmt mich jemand bedingt an. Hier verzichtet jemand darauf, mich in eine Schublade zu stellen, zu stecken. Und ist das nicht letzten Endes die größte Sehnsucht von Menschen? Auf andere Menschen zu treffen, die so mit ihnen umgehen. Das wäre das Erste. Und das Zweite noch, versuch das noch zu kommentieren, aufzunehmen, was du sagtest. Die Frage ist natürlich, wie reden wir von Sünde? Ja. Wenn wir, Hamartia ist die Zielverfehlung, da ist ja gar nichts Moralisches drin, sondern ich ziele im Grunde mit meinem Pfeil und Bogen vorbei. Ich treffe nicht das Ziel des Lebens. Und das ist ja etwas ganz, ganz anderes, als wenn ich gegen ein Geh- oder Verbot verstoße, dessen Sinn ich womöglich noch nicht einmal anerkenne. Also aus diesen Anregungen ergeben sich, ich mache das mit meinen Studenten auch regelmäßig, wenn ich Schnellbach oder Nietzsche lese, dass ich sage, ja, was lernt ihr denn jetzt daraus? Wir müssen natürlich von Sünde reden, also bitte nicht missverstehen. Aber wie reden wir so von Sünde, dass es lebensdienlich ist und dass Menschen nicht sagen, mit dem Verein möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben?
Ja. Und kann man, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen oder zu schärfen, kann man sagen, dass die Christentumskritik oder sogar die Religionskritik Nietzsches sich gerade aufhängt an diesem Machtgestus, der dann im Namen Gottes wiederum wirksam wird? Oder, also weißt du, ist es gerade diesen, ist es das, was Nietzsche den Religionen oder dem Christentum im Besonderen ankreidet, dass es quasi vom Gott der Liebe spricht, aber letzten Endes dann doch wieder Menschen unter die eigenen Begriffe unterwirft? Oder ist das zu einfach gestrickt?
Nee, auf den Nenner kann man es durchaus bringen. Bei ihm hat das dann die konkrete Gestalt, dass er sagt, da ist dieser zentrale Selbstwiderspruch, ihr behauptet, ihr tretet für die Schwachen ein, ihr behauptet, ihr praktiziert nicht den Willen zur Macht, ihr behauptet, dass ihr im Namen der Liebe unterwegs seid und im Grunde habt ihr doch auch nur dieses eine Interesse, euch durchzusetzen. Als extrem geschicktes Ensemble von Schwachen, die nur wollen, dass das Schwächliche überleben kann, das durften sie ja noch, aber die sich dann gegen die Starken wenden und die versuchen auszuboten. Und das nimmt er dann übel, weil er sagt, da argumentiert er ja moralisch, weil er sagt, das ist im Grunde hinterfotzig. Ja, das ist doppeldeutig, das geht nicht. Mhm. Ja? Also es ist überhaupt überraschend, wie moralisch Nietzsche auch sonst argumentiert, dass er zum Beispiel dem Christentum in der fröhlichen Wissenschaft, gibt's da noch eine Passage, sagt, das ist das Einzige, was man dem Christentum wirklich auch der Geschichte des Christentums zugutehalten muss, dass es im Blick auf bestimmte Dinge so ehrlich formuliert ist. Und das, dann sagt er, im Grunde bringt sich das Christentum in seiner Deutung der Christentumsgeschichte eigentlich selbst an ein Ende. Ja, es produziert die Religionskritik, an der es dann letztendlich stirbt. Sagt er, ist doch gut, dass sie da so ehrlich sind. Aber das ist nur das eine Urteil. Ich wollte nur ein Beispiel dafür bringen, dass er auch moralisch argumentiert.
Ja. Also wir haben jetzt, vielen Dank Peter, also wir haben jetzt einige Entdeckungen gemacht, wie es sind, haben angesetzt noch einmal bei der letzten Folge und bei dieser Botschaft vom Tode Gottes und gesehen, dass für Nietzsche damit eigentlich all diese großen Begriffe zerbrechen und dass der Mensch zuerst einmal auf sich selbst zurückgeworfen ist und sagen muss, ja gut, wenn es diese fundamentale Orientierung nicht mehr geht, dann muss jeder irgendwie schauen, dass er selber zurechtkommt. Ja. Und dann ist es nichts als vernünftig, wenn jeder versucht, sich dem anderen gegenüber durchzusetzen oder eben den anderen unter seine Begriffe zu bringen. Und dann haben wir eingezoomt auf diese faszinierenden Stellen im Werk von Nietzsche, in dem etwas von seiner Faszination für die Person von Jesus von Nazareth zum Ausdruck kommt und haben gesehen, dass für ihn, dass er zumindest so eine Spur, einen Lichtstrahl ihm irgendwie entgegengekommen ist aus dem neutestamentlichen Jesuszeugnis, eine Spur, eine Möglichkeit eines alternativen Lebens, dass sich dieser, man könnte sagen, gnadenlosen und liebeslosen Selbstdurchsetzung nicht unterwerfen muss, sondern das verzichtet auf diese Selbstdurchsetzung, das anderen Menschen ohne Begriff begegnet. Ja. Das eben, und er bringt das sogar selber auf diesen zentralen, auch christlichen Schlüsselbegriff der Liebe und sagt, hier begegnet ein Mensch, der es wagt, andere Menschen so sehr zu lieben, dass er sie an sich herankommen lässt und sich und quasi nicht die eigenen Vorbegriffe zwischen sich und den Menschen
treten lässt.
Und das fasziniert Nietzsche bei allem, was er dann nachher dem Christentum und der Religion auch anlastet. Also das, ich finde das eine sensationelle Spur, die man natürlich auch neutestamentlich durchaus verifizieren könnte. Man kann ja von Nietzsche jetzt nicht verlangen, dass er eine ausgearbeitete Christologie präsentiert. Aber wir haben schon gesagt, dieser Verzicht Jesu auf Selbstdurchsetzung, das lässt sich durchaus auch exegetisch nachweisen, hat sogar immer wieder Leute befremdet. Und Nietzsche liefert einen Schlüssel, diesen Verzicht theologisch zu verstehen. Also das ist eine Spur, der es nachzugehen und nachzuleben lohnt. Ja.
Liebe, die letzte, die einzige Lebensmöglichkeit.
Ja.
Vielleicht kann das helfen, das Nietzsche-Bild zu differenzieren.
Ja, vielen Dank, Peter, für diese spannende Folge. Wir werden uns noch einmal Nietzsche zuwenden, aber für heute ist jetzt Schluss. Und wir wünschen euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge und freuen uns, wenn ihr dran bleibt mit Nietzsche. Und natürlich dürft ihr auch eure Rückmeldungen und Rückfragen, auch euer Erstaunen oder eure Lernerfolge oder was auch immer, auch euren Protest zum Ausdruck bringen und uns schreiben ans RefLab. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. RefLab.